Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hallo? Hallo?
Hallo?
Ja, ihr hört richtig. Eine neue Folge Plan Z. Sozusagen eine Überraschungsfolge. Also vielleicht nicht für euch, aber für mich schon. Weil eigentlich hatte ich nach der Folge mit dem Guido die Folge 16 der Mechaniker eigentlich gar nicht geplant, noch eine neue Folge aufzunehmen bis zum Live-Podcast, da ich jetzt auch nach Australien einiges zu Hause zu tun hatte und erstmal wieder ankommen wollte. Aber ja, ich habe mir dann doch gedacht, das wird ganz schön lang für die Leute, die nicht beim Live-Podcast sind, das sind ja nur 60 oder so. Von daher habe ich mir gedacht, ihr braucht euch auch euren Stoff, deswegen gibt es sozusagen einen kleinen Quickie zwischendurch. Und ja, wen hätte ich lieber bei dem Quickie dabei als meine Freundin?
Verlobte.
Oder Verlobte, ja. Die Leute, die uns auf Instagram folgen, die werden es mitbekommen haben. Wir sind jetzt verlobt. Darauf werden wir auch später nochmal genauer zu sprechen kommen. Und ja, wie gesagt, ich bin wieder angekommen und habe mir jetzt gedacht, so komm, nehmen wir nochmal schnell zwischendurch eine Folge auf. Heute ist Donnerstag, Samstag, also übermorgen wird der Live-Podcast abends in Köln stattfinden, die wird dann auch veröffentlicht, aber das dauert ja auch nochmal 2-3 Tage, bis das dann alles rauskommt, von daher denke ich mal, dass ich die Folge vorher raushauen kann, dann habt ihr ein bisschen ja, Hörgenuss im Auto, auf dem Rad oder auf dem Hometrainer, wo auch immer ihr das hört, hoffe ich, dass ich euch eine kleine Freude damit machen kann. Super viel ist eigentlich nicht passiert seit der letzten Folge, aber doch einiges. Von daher würde ich einfach vielleicht mal anfangen, dass ich, nachdem ich 3,5 Wochen in Australien war, da haben wir auch ein paar Folgen aufgenommen mit Marco Haller und mit Jens Vogt, mit Guido, dem Mechaniker, und mit André als Co-Moderator, ging es dann wieder nach Hause, nach Deutschland. Und ich bin sozusagen vor 9 Tagen angekommen, letzte Woche Dienstag, am 4. Februar. Und ja, es hat ganz schön lange gedauert, bis ich wieder in der Zeit war, eine knappe Woche. Jetlag hin war ja schon nicht easy, aber zurück war auch definitiv nochmal mindestens genauso schwer.
Auch für mich.
Ja, auch für dich. Ich war ganz schön im Sack. Die Woche war zum Glück lockeres Training. Erstmal wieder zum Reinkommen, aber ja, der Körper hat ganz schön gebraucht, um die Reisestrapazen und die Zeitumstellung wieder hinzubekommen. Aber ja, wenn du sagst, auch für dich, was meinst du damit?
Ach, ich finde es total angenehm, wenn du eine Woche lang irgendwie nachts um 2 Uhr aufstehst und dabei 87 Mal noch ins Schlafzimmer kommst, während ich schlafe, und im Wohnzimmer irgendwelche Partys feierst, weil du nicht pennen kannst, anstatt einfach mal im Bett neben mir liegen zu bleiben und versuchen zu schlafen.
Also, wenn man halt wach ist, Schatzi, dann ist man wach, weißt du, dann sich hinzulegen.
Da kann der Körper sich richtig gut dran gewöhnen, wenn man andauernd aufsteht einfach.
Ja, aber du legst dich auch nicht tags. Wenn dein Körper denkt, du bist wach, dann bringt es ja nichts, wenn du dich einfach hinlegst und sagst so, ja, jetzt schlaf. Du legst dich auch nicht tagsüber einfach irgendwo hin und sagst, jetzt schlaf ich mal. Also, außer du machst Mittagsschlaf, aber halt nicht durchgehend. Das Problem war halt, dass ich meistens um 7, 7:30 so richtig weggepennt bin, also sehr früh. Und das heißt, wenn ich dann um 2 oder 3 Uhr wach geworden bin, hatte ich ja schon mal 7, 8 Stunden Schlaf. Da sagt der Körper ja dann nicht mehr, hey, ich schlafe heute jetzt mal 16 Stunden, ne? Aber war ganz gut. Ich hatte, wie gesagt, einiges an Papierkram zu erledigen, was man halt so hat, wenn man einen Monat nicht zu Hause war. Von daher habe ich das dann immer nachts gemacht, was gegessen. Die ein oder andere Nacht bin ich dann nochmal eingeschlafen, aber meistens bin ich eigentlich dann ab 3, 4 Uhr einfach wach geblieben.
Ja. Du warst auch sehr leise dabei die ganze Zeit.
Ich bin halt ein leiser Mensch.
Du bist ein sehr leiser Mensch.
Deswegen konntest du auch gut schlafen. Das fand ich auch gut. Nee. Und ja, was wir gerade schon mal erzählt haben. Jetlag ist ja jetzt wahrscheinlich nicht das spannendste Thema der Welt. Wir haben uns verlobt. Und das ist am Freitag, dem 7. Februar passiert. Wir sind, für die Leute, die es nicht wissen, wir sind am 22. Juli zusammengekommen, 2018. Und ja, ich bin so ein kleiner Zahlenmongo. Also 22.07, und dann dachte ich so, 7. Februar. Und nachdem ja ich auch wusste, dass Leonie eigentlich sehnsüchtig drauf wartet.
Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich finde es so weird, dass du das die ganze Zeit erzählst.
Nö, das nur. Ja, du hast nur dreimal am Tag ungefähr gefragt, wann kommt denn das jetzt? Ja.
Du bist so ein Otto, du weißt genau, dass das nicht stimmt. Du erzählst es jetzt einfach nur.
Naja, auf jeden Fall habe ich dir halt immer gesagt, dass ich es machen werde, so, dass du nicht damit rechnest. Und das ist mir ziemlich gut gelungen, denke ich mal.
Das ist mir ziemlich gut gelungen.
Von daher, bevor ich einfach so behind-the-scenes-mäßig die so alles, ja, wie ich es geplant habe, erzähle, kannst du ja einfach mal erzählen, wie das für dich war. Wie hast du denn deinen Antrag, hast du den schöner vorgestellt? War es ein Traumantrag? Und wie hast du den allgemein erlebt? Erzähl einfach mal.
Okay, ich glaube, ich fange mal ein bisschen vorne an. Ich bin ja irgendwann davon ausgegangen, dass was in Australien passiert ist, weil du einfach die ganze Zeit dein Handy so dumm versteckt hast und so mega auffällig. Und jedes Mal, wenn ich gekommen bin, hast du ein Handy weggepackt und ich schon so, oh, das kann nicht sein Ernst sein. Naja, auf jeden Fall.
Kurze Zwischenfrage, was meinst du denn, was passiert denn so?
Ja, keine Ahnung.
Känguru gestreichelt.
Zum
oder?
Beispiel. Handynummer getauscht und im Känguru.
Was? Sowas würdest du mir zutrauen? Boah, ey, das ist wirklich, also das hätte ich jetzt nicht, also.
Nee, das will ich dir gar keinen Fall zutrauen.
Das ist ja gut, naja, weil ich auch wirklich ein vertrauenswürdiger Mensch bin. Mhm,
ja. Wir hatten geplant, an dem Freitag essen zu gehen, was eigentlich auch normal ist, weil das machen wir eigentlich immer, wenn du lange weg warst, dann nehmen wir uns einen Tag raus, wo wir uns ein bisschen schicker machen und schön essen gehen. Von daher war das auch jetzt nichts irgendwie Auffälliges. Naja, dann bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen und dann warst du schon mega lieb zu mir, weil ich dachte, okay, was ist los? Naja, dann haben wir uns fertig.
Lieb zu mir meint sie, ich habe Peaky Blinders geguckt auf Netflix und habe dir den Rücken gekrault dabei.
Das hast
dabei.
Du zum ersten Mal gemacht.
Also.
Das hast du zum ersten Mal gemacht.
Bei dir braucht es also nicht viel, um lieb zu sein. Nee. Okay, also weiter.
Naja, auf jeden Fall haben wir uns fertig gemacht und dann saß du auf der Couch und habe ich gesehen, dass du deine Mitteilung ausgemacht hast. Boah, da war ich so wütend und ich dachte so, okay, fange ich jetzt an zu streiten, dann mache ich das nachher. Dann dachte ich so, komm, wir gehen erst mal essen und ich spreche ihn nachher drauf an. Naja, dann haben wir uns umgezogen. Er so, mach dich aber schick. Ich so, okay, wo gehen wir denn hin? Er so, ja, ist eine Überraschung für dich. Ich so, okay. Rick hat sich dann im Endeffekt dreimal umgezogen. Und ich so, was machst du denn für einen Affen? Dann habe ich ihn auch noch so über den Rücken gestreichelt. Ich so, hey, was ist denn mit dir? Und dann hat er einfach mega geschwitzt, weil er so nervös war. Aber er konnte halt nichts sagen. Und was hast du gesagt? Du hast ein Koffeinflash. Dann schwitzt du so.
Ja, ich habe aber auch vorher extra nochmal Kaffee getrunken. Mhm. Weil das, wie gesagt, erst mein dritter Abend zu Hause war und ich immer so um 7, 8 eingeschlafen bin und ich da halt vorbeugen wollte.
Dein dritter Abend zu Hause?
Ja. Freitag, ich bin Dienstag gekommen. Dienstagabend, Mittwoch, ja, vierter Abend, ja. Freitagabend. Okay. Deswegen. Also das mit dem Koffeinflash hat, glaube ich, dann noch. Also es war wirklich, es war Aufregung plus das Koffein, also beides, ja.
Naja, dann sind wir einfach ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Da hat er gesagt, ja, das eine Restaurant, wo du schon immer hin wolltest, da habe ich jetzt einen Platz bekommen. Ich so, ach schön, das ist am Brüsseler Platz. Und dann hat er halt irgendwo geparkt und es war, ich habe einfach gar nichts gecheckt. Und dann sind wir halt da hingelaufen und dann meinte er so, oh, wir haben ja noch Zeit, dann können wir noch ein Bier am Bütchen trinken. Und ich so, Rick, es ist arschkalt, wir trinken noch jetzt kein Bier. Naja, dann auf dem Weg zum Brüsseler Platz, das ist in Köln so ein kleiner Platz, hat dann irgendwann, habe ich dann schon so Musik gehört und ich dachte schon so, hey, warum spielen jetzt ein Straßenmusiker? Und dann kam mir irgendwie schon kurz der Gedanke und ich so, nee, da glaube ich jetzt nicht dran, hintersteigere ich mich da wieder rein wie Weihnachten und ist dann nichts. Ich so, ach, auf gar keinen Fall, hat mir das dann irgendwie weggeredet. Naja, und dann hat Rick mich aber dann genau in diese Richtung gezerrt und dann stand dann halt ein Sänger mit einer Gitarre und hat halt Lieder gesungen. Und Rick so, ja komm.
Lieder gesungen. Ey, jetzt musst du aber schon mal sagen, was er gesungen hat. Das erste Lied war?
Von James Blunt.
Du weißt nicht mal mehr, wie das heißt, oder wie? You're beautiful.
Ja, genau.
My life is brilliant. My life is pure. I saw an angel.
Okay.
Ja, erzähl weiter.
Auf jeden Fall dann hat er mich halt so genommen, dass wir halt nur wir beide halt vor dem Sänger standen. Und dann dachte ich schon so, okay. Und dann hat er die ganze Zeit noch Ausreden gesucht. Was hast du gesagt? oh, der tut mir so leid, der steht hier ganz alleine, komm, wir hören immer zu.
Genau, genau.
Und dann kam irgendwie schon keine Reaktion mehr von Rick und ich habe ihn die ganze Zeit angeguckt und dann einfach mega angefangen zu zittern.
Ja, weil mir kalt war.
Ja, genau. War doch ein bisschen nervös.
Nee, ich war mir immer kalt einfach nur.
Naja, dann kam das nächste Lied, Angels.
Von Robbie Williams.
Ja, und dann bist du vor mir auf die Knie gegangen. Und
ja, das ist richtig.
Dann kam meine...
Dann habe ich dich gefragt, ob du mich heiraten willst.
Genau.
Und für die anderen war Angels sozusagen, also ich hatte ja noch unseren engsten Kreis sozusagen eingeladen, unsere besten Freunde und Freundinnen. Und für die war Angel sozusagen das Kommando, dass sie aus ihren Verstecken kommen dürfen und uns überraschen dürfen.
Ja, das heißt dann, gerade als ich den Ring um hatte, habe ich mich umgedreht und habe dann gesehen, dass alle dann da stehen und dann, ja, es war schon mega krass. Die Überraschung ist dir einfach so unfassbar gelungen. Ich habe wirklich gar nicht mit gerechnet, das war einfach so schön, aber jetzt im Nachhinein, ich war so nervös. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was das dritte Lied war.
Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Münchner Freiheit ohne dich.
Ja.
Ja. Und nee, war auf jeden Fall. Mich hat es halt gefreut, dass die Überraschung geklappt hat. Ne? Ich habe eigentlich so bei der Abreise nach Australien, wo war mir ja klar, wir sehen uns jetzt 3,5 Wochen nicht. Und mir war halt auch klar, okay, so, wenn ich wiederkomme, eigentlich solltest du diese Woche mit deinen Arbeitskollegen von Wisen im Skiurlaub sein. Mhm. Dann wusste ich, dass ich halt aus Australien wiederkomme dann in der Woche. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, die hat wahrscheinlich so viele Dinge dann im Kopf, beziehungsweise sind andere Dinge primär wichtig, die wird an dem Wochenende nicht damit rechnen. Und ja, auch dass ich natürlich weg war, hat es mir natürlich einfach gemacht, das Ganze zu planen. Und
oder meine Cousine rumzuschicken.
Ja, genau. Also auch nochmal danke an Laura, das ist deine Cousine, aber wir sind ja beide Einzelkinder und ich würde mal schon so sagen, dass Laura sowas wie deine Schwester eigentlich gefühlt ist.
Ja.
Und ja, die ist dann auf Ringsuche gegangen für mich, weil die eh viel besser weiß, was dir gefällt, als ich es tun würde beim Verlobungsring. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Ich habe dann den Ring einen Tag vor der Überraschung bekommen. Es war auch noch kurz vor knapp, aber hat ja alles geklappt. Genau, über Andres Hilfe habe ich den Sänger bekommen, der extrem gut gespielt hat, da war ich echt happy. Und ja, da muss ich dann noch unsere Freunde und einladen. Und ja, die hatten auch alle Zeit haben alle zugesagt und somit war dann eigentlich die Planung abgeschlossen und dann war halt auch, glaube ich, die, neben der Freude über den Antrag, war halt dann auch deine Freude da, dass du dann wusstest, die Mitteilung habe ich ausgestellt. Um die Überraschung nicht kaputt zu machen, wenn irgendeine Nachricht auf meinem Handy aufploppt. Wann kommt ihr denn? Wo seid ihr denn? Oder was auch immer. Und nicht irgendwas anderes. Das war ja schon mal gut. Ja, und das war es ja eigentlich noch gar nicht so richtig. Dann sind wir noch was essen gegangen zusammen.
Genau.
Und jetzt kommt der Plot-Twist in der Geschichte. Erzähl mal.
Also das Essen war wirklich super lecker und die hatten es auch schön dekoriert und so. Leider hatten danach 5 von 8 Leuten eine Lebensmittelvergiftung oder ein Magen-Darm-Virus oder sonst irgendwas. Rick ja. Nicht.
Ja, man hat einen großen Motor oder nicht, ne? Ich sag mal, ich glaube schon, dass ich dieselben Beschwerden hatte, aber ich habe halt einfach einen stärkeren Körper. Weißt du, André und ich, wir hatten es nicht.
Laberkopf.
Wir haben halt auch so, unser Magen hat sich gedacht, okay, ich könnte jetzt krank werden oder ich kann auch einfach stark bleiben. Von daher hat sich mein Körper dafür entschieden, einfach weiterzumachen. Eine Maschine
eigentlich
gibt
wolltest
nicht so
du doch
auf.
Nur, dass ich nicht in Skiurlaub fahre, oder?
Ja, das,
es sind nämlich jetzt alle Skifahren und ich liege immer noch im Bett. Ich bin immer noch durch. Das war dein Plan, er ist aufgegangen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich finde es nicht so schlecht, dass du nicht im Skiurlaub bist. So, weißt du, so Abriss-Ski und so als frisch verlobt.
Grüße an euch alle.
Ja, nee, das mit der Lebensmittelvergiftung war natürlich dann nicht so geil im Nachhinein. Aber
nee.
Gut, kann man nicht planen. Ich war echt froh, dass ich es nicht hatte.
Das war deine Hauptsache, ne?
Und ja, ich habe mich aber gut um dich gekümmert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall hast du dich gut um mich gekümmert.
Nicht?
In der Nacht, als ich über der Kloschlüssel hang, die ganze Nacht, hat Rick gesagt, geht's dir gut? Ich so, ja, geht's so. Ich nehme jetzt eine Schlaftablette, ich schlafe jetzt weiter.
Das war die erste
Nacht. So gut hat er sich im Stück. Ja, was, wenn die dachten, dass mir so unfassbar schlecht ging und du hast einfach eine Schlaftablette eingeworfen, damit du in Ruhe pennen kannst. Du bist wirklich, dass ich direkt durchgefallen als Verlobte.
Melatonin, ey. War gut. Das war die erste Nacht, wo ich richtig gut durchgepennt habe, ey. Wahnsinn. Ich bin richtig fit aufgewacht, muss ich sagen. Das war echt ein tolles Gefühl. Ich musste aber auch den Sonntag 6 Stunden Rad fahren.
Oh, Mensch, ja.
Während der Sturm Sabine durch die Länder gefegt ist, musste ich ja noch Rad fahren. Von daher musste ich gut schlafen. Hm. Jetzt sind wir verlobt.
Ja. Wahnsinn.
Ja, nee, das war ja jetzt auch so ein bisschen, ich glaube, die hatten ein paar Leute geschrieben, erzählt dann mal im Podcast.
Die meisten unter deinem Bild geschrieben.
Ja, Wahnsinn. Dass euch das so interessiert, ist ja, oder zumindest einige, ich hoffe, wir konnten jetzt Aufschluss geben und ein bisschen was erzählen. Was ist sonst noch passiert die Woche? Vorgestern leider eine unschöne Sache ist passiert im Training. Ich war mit André unterwegs und kurz bevor wir zu Hause waren, es war immer noch sehr windig, hat ihn leider eine Windböe erwischt hinter mir. Also ein Auto kam von vorne und wir sind halt nebeneinander gefahren und dann halt, als das Auto dann halt kam, hintereinander. Das heißt, André hat gebremst und ist sozusagen hinter mich gefahren und dabei hat ihn halt eine Windböe erwischt und er ist von der Straße abgekommen. Leider weggerutscht mit dem Vorderrad in der Pfütze. Da war auch ein bisschen Dreck und Lehm und was auch immer. Und ja, gestürzt und da lag blöderweise auch noch ein Stein. Von daher ist er so mit dem Kopf und der Schulter gegen diesen Stein geprallt. Und ja, hat sich jetzt leider seine linke Schulter ganz schön zerschossen. Ich glaube, Akromium war gebrochen und die Gelenklippe von der Schulter, also die Schulter war ausgekugelt und die Gelenklippe muss jetzt in der Operation wieder gerichtet werden. Von daher, gute Besserung an André. Könnt ihr ihm auch alle mal schreiben, dann geht's ihm besser, an dem Gorilla. Und der fällt leider bis Mitte Mai aus. Das ist natürlich wirklich ein herber Schlag für uns alle, fürs Team. Und super, super schade einfach. Aber André ist so erfahren und hat in seiner Karriere schon so viel mitgemacht. Der wird auch davon zurückkommen. Aber ja, natürlich bitter. Aber wer weiß, was hätte passieren können. Von daher vielleicht auch Glück im Unglück. Man weiß ja nie, ne? Das wollte ich nochmal kurz loswerden. Dann ist wie gesagt Samstag der Live-Podcast. André wäre eigentlich der Gast gewesen, aber jetzt durch die ganze Geschichte hat sich das ein bisschen verschoben. Hennes Roth kommt jetzt als Ersatz, was eigentlich auch sehr geil sein wird. Für alle, die Hennes Roth nicht kennen, das ist so, glaube ich, der Radsportfotograf in Deutschland. Ich glaube, das wird ganz cool, der hat viele Geschichten zu erzählen. Auch sehr eine kölsche Frohnatur, ich hoffe, da liege ich richtig. Auf jeden Fall kommt er aus dem Rheinland, meiner Meinung nach. Und der wird sicherlich viele gute Geschichten erzählen, weil der schon ewig im Geschäft ist. Und dann gibt es noch einen Überraschungsgast, von dem ich auch noch nichts weiß. Bin ich mal gespannt, wer das ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Publikum. Das ist wie gesagt übermorgen. Und du bist jetzt nicht im Skiurlaub dabei, aber dafür dann beim Live-Podcast.
Ja, das stimmt. Wenigstens etwas.
Wenigstens etwas, genau. Und weil ich noch so viele Hörerfragen immer von euch bekomme und die in den letzten Folgen so gar nicht richtig beantworten konnte, wollen wir die einfach mal, oder die jetzt die Chance nutzen und einfach mal 10 Hörerfragen am Stück beantworten. Du stellst mir immer die Fragen und ich beantworte, okay?
Ja.
Willst du loslegen?
Ja, die erste Frage ist, was passiert mit den Rädern nach der Saison?
Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal beantwortet. Aber ja, also das Team gibt die Räder nach der Saison meistens an den Radhersteller zurück und was dann der Radhersteller damit macht, so macht jeder Radhersteller eigentlich andere Dinge. Also ich weiß, dass bei Canyon die Räder immer ins Outlet kamen und dann halt zu einem Outlet-Preis verkauft wurden oder wenn die ihr Pure Cycling Festival gemacht haben, meistens so im April, dann wurde da sowieso das Outlet geleert, sag ich mal, dann wurden die Räder dazu Schnäppchenpreisen rausgehauen. Das war so der Fall. Den Fahrern wird meistens auch angeboten, dass sie halt ihr Rad abkaufen können, wenn sie wollen. Das machen ja aber auch, glaube ich, nur die wenigsten, weil so ein Rad ist nach der Saison natürlich auch schon gut gebraucht. Es ist jetzt ein Unterschied, wenn man dann vielleicht Landesmeister oder so geworden ist und eine eigene Lackierung hat, dann würde ich es wahrscheinlich auch abkaufen, einfach nur um dieses Rad in der speziellen Lackierung zu haben. Aber sonst gebe ich mein Rad meistens dann irgendwie zurück. Das wird dann wieder vom Team abgeholt oder man schickt das in einem großen Paket zum Servicekurs vom Team zurück und ja, dann klärt das Team mit dem Radhersteller ab. Aber die meisten landen eigentlich wieder auf dem Markt und werden weiterverkauft als Gebrauchträder, ja.
Ja, das ist auch schon die nächste Frage. Also wie schnell kann das Team reagieren, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt auf einmal das grüne Trikot gewinnen würdest, dann hat das, was ja. denn? Das Rad ja auch eine andere Lackierung meistens. Wie schnell kann das Team dann reagieren und wie funktioniert das?
Na, das funktioniert eigentlich alles im Voraus. Also jetzt bei einer großen Rundfahrt oder jetzt speziell bei der Frage bei der Tour de France läuft es so, dass jedes Team hat einen grünen Rahmen, einen gelben Rahmen, einen gepunkteten Rahmen, also weiß mit den roten Punkten fürs Bergtrikot und einen weißen Rahmen für die jeweiligen Wertungstrikots halt. Und das gleiche in Helm und Socken und auch ja Hose und Handschuhe, alles was halt so dazugehört. Dass falls einer mal von den 8 Fahrern, die die Tour de France fahren oder eine andere Rundfahrt, eins der Trikots erobern, dann wird eigentlich über Nacht einfach aus dem LKW der grüne Rahmen, der gelbe Rahmen oder was auch immer da rausgeholt und oder zumindest das Lenkerband dran gemacht. Und dann geht's ab, dass du halt einfach, ja, das ist so ein besonderer Moment, das muss man schon ein bisschen zelebrieren. Und deswegen wird das halt einfach von den meisten Teams oder eigentlich, glaube ich, von allen vorbereitet. Und ja, wenn es dann nicht passiert, dann hat man halt die Sachen umsonst angefertigt. Aber für den Fall der Fälle wird das alles vorbereitet.
Okay, die nächste Frage ist, wie ihr im Team untereinander kommuniziert. Also gibt es eine WhatsApp-Gruppe oder wie genau macht ihr das?
Ja, also jetzt in den letzten Jahren hatten wir auf jeden Fall immer eine Fahrergruppe. Also alle Fahrer des Teams hatten eine Gruppe zusammen. Da werden aber ehrlicherweise weniger offizielle Dinge besprochen, sondern mehr so die Geschehnisse kommentiert oder mal Glückwünsche rausgesendet, wenn jemand ein Rennen gewonnen hat oder ja, einen tollen Tag im Rennen hatte. Und auch natürlich viel Blödsinn gemacht. Sonst ist der offizielle Weg meistens per E-Mails. Jetzt bei meinem aktuellen Team, beim Israel Startup Nation Team, haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe mit allen Verantwortlichen vom Team, also Presse, sportliche Leiter, Teamchef und die Leute, die für das Material zuständig sind, Servicekurs und so. Aber da werden eigentlich auch nur Ansprachen gehalten, die jetzt wirklich alle Fahrer betreffen. Alles andere läuft über einen persönlichen Kontakt, also Anruf oder das meiste ist sicherlich E-Mail.
Du hast 2013 die Tour auf Flandern gewonnen, U23. Erzähl mal davon.
Ja, das ist, habe ich mich gefreut oder musste auch sogar ein bisschen lachen. Das wissen wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wenige noch. Ich habe mal genau die U23 Flandern-Rundfahrt gewonnen in meinem zweiten Jahr der U23. Nach dem Jahr bin ich dann noch Profi geworden. Damals bin ich für die Nationalmannschaft gestartet, weil das ein Weltcuprennen ist oder ein Nation Cup-Rennen heißt es. Genau. Und ja, ich bin da, hab das Rennen gewonnen, lustigerweise vor Dylan Groenewegen und Magnus Cort Nielsen. Also beides Fahrer, die schon Tour de France Etappen gewonnen haben und andere große Rennen. Aber man muss dazu sagen, dass die Flandern-Rundfahrt der U23 wenig mit der Flandern-Rundfahrt der Profis zu tun hat. Es ist natürlich deutlich kürzer und man fährt auch eigentlich nur wenige der bekannten Kopfsteinpflasterpassagen und der steilen Berge da in Flandern hoch. Man hat so eine Runde, das ist schon anspruchsvoll. Also ich weiß noch, als ich es gewonnen habe, da kamen 20, 25 Mann durch in einer großen Gruppe vorne. Jasper Stuyven war noch alleine weggefahren, der wurde aber, ich glaube, auf 500 Meter vor dem Ziel eingeholt und ja, ich hatte damals einen super Tag und konnte den Sprint der Gruppe gewinnen und somit auch das Rennen. War sicherlich mein größter Erfolg in der U23, der mir maßgeblich dazu geholfen hat, Profi zu werden. Aber ehrlicherweise habe ich halt seitdem mit der Flandern-Rundfahrt so eine kleine Hassliebe. Also der Sieg da im U23-Rennen wird immer ein ganz besonderer Tag für mich bleiben, aber seitdem bin ich das Profirennen, ich glaube, dreimal gefahren und bin dreimal nicht ins Ziel gekommen. Und zum Beispiel
auch eine Leistung.
Paris-Roubaix mag ich mittlerweile viel lieber als die Flandern-Rundfahrt. Aber ja, dieses Jahr neuer Versuch. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr das erste Mal ins Ziel zu kommen und vielleicht noch Nils ein bisschen zu supporten, dass der war letztes Jahr Fünfter, glaube ich, noch besser, noch aufs Podium fährt. Schauen wir mal.
Okay, die nächste Frage ist ein bisschen länger. Und zwar, man hört ja immer, dass ihr in den Juniorenjahren, also die jetzigen Profis in den Juniorenjahren immer viel gewonnen haben. Gibt es denn auch Leute, die irgendwie in Junioren nichts gewonnen haben und trotzdem Profi geworden sind? Und hat das überhaupt Sinn, wenn jemand jetzt schon im zweiten Jahr Junioren ist, noch Profi zu werden? Also gibt es da noch eine Chance? Oder?
Also ich glaube, der meint, wenn man im zweiten Jahr Junioren nicht erfolgreich ist, ja, dann genau, immer noch Profi zu werden. Puh, ja, das ist schwierig. Also für mich ein gutes Beispiel ist da Nils. Der war in den Nachwuchsklassen sicherlich kein schlechter Fahrer. Der hat sich auch immer gesteigert von Jahr zu Jahr. Aber der war auch in den Junioren ja langsam so deutschlandweit, hat er sich so an die Besten rangetastet, aber war sicherlich nicht der Beste. Und der hat halt einen Riesensprung in der U23 gemacht. Und wenn man jetzt schaut, hat er halt nach der U23 zu den Profis nochmal einen Riesensprung gemacht. Und hängt halt jetzt viele, viele Leute, die in seinen Nachwuchsklassen ihm vielleicht davon gefahren sind, mit Finger in der Nase ab. Also es kann sicherlich noch eine späte Entwicklung stattfinden. Aber auch Nils war schon gut in den Nachwuchsklassen. Also man muss schon sich bewusst sein, dass alle Fahrer, die mittlerweile im Profifeld fahren, egal ob man da jetzt Wasserträger ist, Anfahrer, Sprinter, was auch immer, die haben eigentlich alle, waren die Weltklasse in den Junioren oder in der U23, weil der halt Profi ist, du wirst halt nur Profi, indem du halt gute Ergebnisse einfährst und Rennen gewinnst. Da muss man sich schon im Klaren drüber sein. Aber ja, man kann auch noch in der U23, also für mich ist so immer die Grenze ist die U23, die 4 Jahre der U23, wenn man es da nicht schafft, Profi zu werden, ich glaube, dann wird es richtig, richtig schwer. Dann ist der Prozentsatz der Fahrer, die danach Profi werden, auch sehr, sehr gering. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, also wenn man wirklich dran glaubt, kann man weitermachen. Aber es schaffen halt nicht alle, egal wie gut sie waren. Also für mich ist ein gutes Beispiel zum Beispiel Joshua Huppertz. Der Junge ist super, ein super Fahrer und meiner Meinung nach hätte der längst einen Profivertrag verdient. Aber ja, ich kenne auch nicht die genaueren Umstände da, aber irgendwie hat es immer nicht so richtig geklappt. Was mir auch super leid tut für den Jungen, weil der es wirklich verdient hätte. Und ja, falls noch mal irgendjemand das hört, der Junge hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Aber manche selbst mit guten Ergebnissen wie Joshua schaffen es halt nicht. Oder bis jetzt noch nicht. Und von daher ist es, ja, ist es ein hartes Metier. Und ich kann dir einfach nur sagen, mach's nicht von Erfolgen abhängig. Hauptsache, du hast Spaß und die Entwicklung kommt schon noch. Du musst sicherlich auch ein bisschen Arbeit da investieren, weil ohne Fleiß kein Preis. Aber ja, die U23 ist für mich absolut die wichtigste Kategorie.
Okay, nächste Frage. Wie funktioniert das mit der Logistik in Down Under? Also habt ihr da Busse oder wie kommen die Busse dahin und die ganzen Räder und wie läuft das ab?
Na, das ist eine gute Frage. Die hätte ich sogar mal in Down Under wahrscheinlich beantworten sollen. Aber ja, natürlich, die Räder werden alle eingeflogen. Also jeder fliegt mit 2 Rädern runter, mit einem Wettkampfrad und einem Ersatzrad. Meistens sind halt die Rennen genau aus dem Grund in Übersee ohne einen Zeitfahren, dass man halt wirklich nur mit dem Straßenrad fährt oder wenn ein Zeitfahren ist, wird das Zeitfahren mit einem Straßenrad gefahren, damit man halt nicht noch das Zeitfahrrad extra bringen muss. Deswegen, ja, wir fliegen mit 2 Rädern hin pro Fahrer und dann gibt es nochmal 2, 3 Ersatzräder für alle. Und ja, Busse und Autos nimmt man natürlich nicht mit Übersee. Das wäre ein zu großer Aufwand logistisch. Deswegen werden die meisten Rennveranstalter, wo die Rennen in Übersee stattfinden, wo man halt eine lange Reise auf sich bringen muss, die stellen dann einfach eine Fahrzeugkarawane. Also meistens gibt es dann einen kleinen Van für die Fahrer, wo die dann von A nach B transportiert werden, plus natürlich 2 Renndienstwagen. Und ja, dann werden auf diese drei Fahrzeuge wird dann eigentlich alles aufgeteilt.
Okay, die nächste Frage kann ich auch beantworten. Die ist, du liebst ja Tattoos und du hast ja auch ständig neue. Und wie machst du das mit der 2-wöchigen Sportpause? Die gibt es bei dir einfach nicht. Du bist am nächsten Tag einfach immer auf dem Rad schon.
Ja.
Du hast ja keine Wahl. Kannst du ja nicht sagen.
Ja, ich hätte schon eine Wahl. Ich könnte mir auch meine Tattoos nur in der Off-Season stechen lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis jetzt noch nie die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich mir ein Tattoo gestochen habe, dass das dann irgendwie komplett aus der Haut rausgegangen ist. Also es ist natürlich wichtig, darauf zu achten, das ordentlich zu pflegen und sauber zu halten, damit es sich nicht entzündet. Aber ja, an die Sportpause habe ich mich noch nie gehalten. Ich fahre einfach dann ganz normal weiter Rad und bis jetzt sind auch alle Tattoos ganz gut verheilt.
Ja. Nächste Frage. Bist du schon mal für einen anderen Fahrer gefahren, obwohl er nicht in deinem Team war, zum Beispiel aus Freundschaft?
Nein. Also ja, es gibt ja die meisten Rennen. Also wenn man mit dem Team irgendwo ist, dann sowieso nicht. Freundschaft hört im Rennen einfach auf, weil dann ist es ein Beruf und dann muss man ja für seinen Teamkollegen fahren. Man ist natürlich schon im Feld, wenn es jetzt ein Positionskampf ist, zu einem Fahrer, den man mag oder der sogar ein Freund ist, ist man nicht ganz so hart oder man lässt sich gegenseitig ein bisschen Platz und geht nicht so viel Risiko, als wenn man neben einem Fahrer fährt, den man ja nicht gut kennt. Aber jetzt für jemanden wirklich gefahren, ist man noch nicht. Diese Kooperationen sind eigentlich sehr, sehr selten. Und wenn, dann eigentlich mehr so bei nationalen Meisterschaften oder so anzutreffen. Also kann man sich vorstellen, das kann man sich so vorstellen, dass als Beispiel, wenn jetzt Bora ist ja in den letzten Jahren sehr, 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 sehr gut unterwegs und machen den Meistertitel ja eigentlich immer unter sich aus. Dann ist es eigentlich schon so, dass man, wenn man ins Rennen geht, dass man dann sagt, okay, wenn wir ins Finale kommen als Beispiel und wir sind dann 6 Fahrer und das sind 3 von Bora und 3 andere, dann ist es natürlich klar, dass die 3 Boras zusammenfahren und dann sollte es auch klar sein, dass wenn jetzt als Beispiel, ich sag mal, Simon Geschke und Nils Polit und was gibt's noch, vor allem Marco Mattes, sage ich jetzt mal, wenn die 3 da in der, sozusagen der eine fährt für CCC, der andere für Cofidis und der andere für Israel Startup Nation, dass die 3 sich nicht gegenseitig hinterherfahren. Also, dass dann halt zum Beispiel, wenn Nils attackiert, dann sagt Simoni und Marco, hey, ihr wollt ja Meister werden, Bora, ihr müsst fahren. Und dann ist es eigentlich mehr so eine, wie sagt man, eine Zweckgemeinschaft, aber so, dass dann jetzt Nils sagen würde, hey Simoni, komm, ich fahre für dich, das wäre auch nicht so, aber ich glaube, das wäre so das Höchste der Gefühle.
Okay, jetzt muss ich ablesen. Wie entwickelt sich der FTP-Leistung beim Profi? Die pendelt die immer nur um einen Wert, je nach Fitness, Zeitpunkt der Saison, oder verbessert die sich jedes Jahr um einen bestimmten Wattwert?
Weißt du, was eine FTP ist?
Nein.
Das ist einfach deine Schwelle, also deine, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, anaerobe Schwelle, glaube ich. Okay. Also das ist die Schwelle, die FTP ist die Schwelle, wo dein Körper anfängt, Laktat zu bilden. Das heißt, wenn du, also du fährst ja irgendwann.
Ach doch, das hast du mir schon mal erklärt.
Irgendwann fängt dein Körper halt an, Laktat zu bilden und dann bist du halt einfach, dann ist irgendwann mal auch Schicht im Schacht und das fängt halt ab dieser Schwelle an. Und also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht hat das auch irgendwann mit 3 Millimol Laktat zu tun. Also so genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber da seid ihr bei mir an der falschen Adresse, wie ihr schon merkt, mir solche Fragen zu stellen. Ich weiß eigentlich, dass seitdem ich Profi bin, zumindest in den letzten 2-3 Jahren, ist meine Schwelle maximal innerhalb von 20 Watt verschoben, was natürlich schon viel ist. Aber das ist halt dann wirklich die 20 Watt, die man da besser fährt, als wenn man nicht so gut in Form ist. Das ist dann halt mal in der Tour oder so. Oder im Giro, wenn man seinen Saisonhöhepunkt hat, dann sollte das schon so sein. Aber dass man da jetzt noch Riesensprünge als Profi macht, ist nicht mehr so. Diese Sprünge macht man wirklich mehr in den Nachwuchsklassen. Also natürlich dann von Junioren auf U23 auf Profi. Da verschiebt man die dann schon mal gewaltig. Aber ja, ich glaube, meine FTP liegt momentan so bei 370 Watt. Wie gesagt, wenn die nochmal auf 380 kommt, ist es sehr gut. Und mal liegt die auf 360 und das ist so eigentlich in dem Bereich, wo sich die hin und her verschiebt.
Mhm. Okay, die nächste Frage hast du, glaube ich, gerade schon beantwortet. Und zwar, was ist deiner Meinung nach der perfekte Zeitpunkt, eine Radkarriere zu beginnen oder wann ist es zu spät dafür?
Ja, nochmal kurz und knapp, den besten Moment zu Beginn gibt es nicht. Ich würde nicht vor 13, 14 anfangen, um ehrlich zu sein. So 12, 13, 14, so in dem Alter anzufangen, macht meiner Meinung nach Sinn. Dann hat man noch die U13 und die U15 wirklich einfach nur um Kirchturmrennen bei sich in der Gegend zu fahren, um Spaß zu bekommen. Und dann kann man es so ein bisschen professioneller ab der Jugend, also wenn man so 15, 16 ist, da sollte man schon beginnen. Spätestens in den Junioren sollte man, glaube ich, anfangen. Aber dann wirklich die entscheidende Klasse ist dann die U23, die 4 Jahre zwischen seinem 18. und seinem 22. Lebensjahr. Da sollte man versuchen, Profi zu werden.
Okay, die letzte Frage ist, ob du ein paar Tipps geben kannst, wie man wieder gut in Form kommt.
Also ich bin ja auf der Erfurter Sportschule groß geworden. Das heißt, lang und langsam war da das Motto. Und für mich ist das wirklich immer noch der beste Ansatz. Aber nur für mich persönlich. Jeder Mensch ist da anders. Ich vergleiche das gerne irgendwie so ein bisschen mit so einem Hausbau immer. Du fängst ja auch nicht mit dem Dach an, wenn du das Haus baust, sondern du baust erstmal den Keller, sag ich mal, und dann den ersten Stock und dann den zweiten oben drauf und dann halt das Dachgeschoss und das Dach. Und für mich ist halt so der Keller und der erste und das zweite Stock, das ist einfach nur ruhige Grundlage, um einfach auf ein allgemeines Radfahrniveau zu kommen. Das heißt, in meinem Fall wäre das so, wenn ich halt anfange, dann fahre ich vielleicht meinen ersten Dreierblock, fahre ich vielleicht so 2, 2,5 und 3 Stunden, dann mache ich einen Ruhetag. Dann fahre ich vielleicht 2,5, 3, 3,5, dann mache ich einen Ruhetag. Dann fahre ich mal 3, 3,5, 4 Stunden, dann mache ich einen Ruhetag. Und dann wird das halt, verschiebt sich das halt so nach oben. Wenn man dann fit ist, dann fährt man mal halt einen Dreierblock, der 5, 5,5, 6 ist oder 6, 6,5, 7 Stunden, muss man da jetzt zusagen. Für die, die es nicht wissen, ich meine jetzt Stunden. Und ja, ich glaube, dass wenn du einfach anfängst, Rad zu fahren und das ein bisschen, um fit zu werden zu wollen, dann ist das einfach so für mich das Beste. Und wenn ich dann irgendwann mal merke, dass ich ein gewisses Grundniveau erreicht habe, dann fange ich dann erst mit Intervallen an. Aber das mache ich erst wirklich, wenn ich irgendwie so bei 70-80% bei der Fitness angekommen bin, meiner Meinung nach. Man sollte halt ein bisschen Kraft auf dem Rad machen oder in den Kraftraum noch gehen nebenbei, um ein bisschen neben der Ausdauer auch die Kraft schon mal zu schulen. Aber ja, dann fängt jetzt eigentlich bei mir, dann fängt erst so das richtig Intensive an, wenn man schon fit ist, weil Intervalle auf einen Körper zu oder mit den Körper mit Intervallen zu belasten, der eigentlich noch gar nicht so eine gewisse Grundfitness hat, dann wird man viel zu schnell krank und das wirft dann eigentlich eher zurück, meiner Meinung nach. Ich denke mal, das habe ich hoffentlich ganz gut beantwortet. So. Also für jetzt jemanden, der ganz locker anfängt, dem würde ich halt erraten, setze ich eine halbe Stunde aufs Rad und einen Tag später setze ich 45 Minuten aufs Rad und dann, wenn du keinen Bock mehr hast, mach einen Tag frei und dann fahr mal eine Stunde und dann steigere das halt langsam, bis du vielleicht mal irgendwann bei 2, 3 Stunden am Stück, wenn du 2, 3 Stunden am Stück fahren kannst, dann macht es ja schon Spaß. So, ne? Also da musst du jetzt keine 6 Stunden wie ein Profi fahren, aber so einfach durch die Gegend rumjuckeln und ein bisschen oder Spaß haben. Oder auf der Rolle. Ja, das ist auch eine ganz lustige Story. Du hast jetzt angefangen, Rolle zu fahren. Also wirklich, mein absoluter Endgegner. So, ich kann mir nichts. Also wirklich, für mich so Rolle fahren, in einer Kfz-Zulassungsstelle zu sitzen, das gehört auch noch dazu. Und allgemein so Behördengänge. Das sind so für mich die drei Endgegner. Also so da, das ist einfach die Hölle auf Erden für mich.
Ja gut, ich mach's ja nie alleine, ich mach's ja immer zu zweit. Ne?
Oder dann Essen zubereiten, während ich schon Hunger habe, das ist auch schlimm.
Generell Essen zubereiten, das finde ich die Hölle. Kannst du aber auch einfach nicht, wie wir gerade gemerkt haben. Naja, ja. Zu zweit macht es Spaß.
Du wärst dann mit deiner Arbeitskollegin.
Genau.
Ja. Nee, ich finde es ja gut, wenn du Spaß am Radfahren hast, aber das ist wirklich für mich so schon krass, dass du jetzt auch anfängst, ein bisschen Rad zu fahren. Lustig. War das unser Quickie?
Das war unser Quickie. Ich weiß gar nicht, ob er so super kurz war.
38 Minuten momentan.
Okay. Aber ist okay. Ja,
naja, also, wenn man es jetzt auf Sexleben bezieht, Sex, weißt du, Sex, dann wäre das schon eine absolute Glanzvorstellung. Oh, das ist
unangenehm.
Ich meine, 38 Minuten am Stück, dann wäre schon. Okay. Dann
jetzt alle, beenden wir das besser hier.
Alle Leute, die Samstag beim Live-Podcast sind, ich freue mich sehr auf euch und für den Rest, ihr könnt es dann anhören, wie es war. Ob es ein Fail war, ob es geil war, was auch immer. Ich danke euch fürs Zuhören wieder. Es macht super viel Spaß mit euch, das sage ich euch immer wieder gerne. Weiterhin gerne Hörerfragen zu mir schicken, gerne Feedback geben und vor allen Dingen, das wollte ich schon immer mal gesagt haben, die Leute, die es auf dem Apple Podcast hören, bitte 5 Sterne geben und bewerten. Das lese ich mir sehr, sehr gerne durch. Danke für euren Support und ja, habt einen schönen Tag und genießt eure Zeit.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Fazit. Wir sind jetzt im Hotel wieder. Und Wien ist einer der schönsten Städte, die ich je gesehen habe. Also wirklich wunderschön, unfassbar. Schön. Aber weder Flair noch Charme noch coole Party-Location. Ne, Laura?
Ja.
Ja. Irgendwie. Zeit ziehen gut, Party machen gar nicht. Menschen, Stock im Arsch, bis da oben aus dem Hals wieder rauskommt. Boah, Halleluja. Der Wein war umsonst. Wir müssen sonst betrunken. Nichts gebracht heute. Aber wir haben auf jeden Fall die Zeche geprellt. Hat sich gelohnt, oder?